Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Diesmal mit der Fortsetzung zum 10. Kapitel des Johannesevangeliums. In den ersten 18 Versen geht es da, oberflächlich betrachtet, um Jesus, den guten Hirten. Doch obwohl dieser Abschnitt in vielen Bibelausgaben auch so überschrieben ist, scheint mir diese Betrachtungsweise zu grob zu sein. Denn Jesus nimmt das Bild vom Hirten und den Schafen, um es dann auf unterschiedliche Weise zu entfalten. So geht es in den Versen 1 bis 6 darum, dass ein Hirte den Schafstall auf regulärem Weg, also durch die Tür betritt und nicht wie ein Dieb irgendwo heimlich eindringt. Meiner Meinung nach gibt Jesus den jüdischen Gelehrten damit zu verstehen, dass er sich als der lang erwartete Messias Israels versteht. Jesus ist kein Eindringling, der die Israeliten von ihrem Glauben abbringen will, sondern er ist derjenige, auf den die Propheten des Alten Testaments schon vor Jahrhunderten hingewiesen haben. Er ist derjenige, der das gesetzliche System des damaligen Judentums durch seinen Opfertod am Kreuz ablösen wird. Zu dieser Thematik hat Jesus an anderer Stelle einmal gesagt: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. In einem zweiten Abschnitt von Johannes 10 vergleicht sich Jesus dann nicht mehr mit dem Hirten, der auf legalem Wege den Schafstall betreten hat, sondern er vergleicht sich mit der Tür, die den Schafen offen steht. In den Versen 9 und 10 heißt es da: Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Auffällig ist, dass hier der Schafstall Israel keine Rolle mehr spielt. Egal, ob jemand dem jüdischen Glauben angehört oder nicht, es kommt nur darauf an, Jesus als die Tür zum Leben zu akzeptieren. Ab Vers 11 kehrt Jesus wieder zu dem Bild mit dem Hirten zurück. Dann geht es allerdings nicht mehr darum, ob er sich auf legalem Wege Zugang zu den Schafen verschafft hat, sondern es geht um seine Fürsorge und Opferbereitschaft. Im 10. Kapitel des Johannesevangeliums ab Vers 11 vergleicht sich Jesus mit einem Hirten, der auf seine Schafe aufpasst und für sie sorgt und auch bereit ist, sein Leben für sie einzusetzen. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, sich kurz die äußeren Gegebenheiten im alten Israel ins Gedächtnis zu rufen. Die Schafe von verschiedenen Besitzern wurden abends in einen gemeinsam genutzten Pferch getrieben, um sie vor wilden Tieren und Viehdieben zu schützen. In manchen Bibelübersetzungen, so auch in der Lutherbibel, wird dieser Pferch als Stall bezeichnet, obwohl es sich einfach nur um einen Platz unter freiem Himmel handelte, der von einem Zaun oder einer Mauer umgeben war und der nachts bewacht wurde. Morgens dann holten die Hirten die Schafe ihres jeweiligen Herrn ab und brachten sie in eine Gegend, wo es genügend Gras und Wasser gab. Ab Vers 11 unseres Bibeltextes vergleicht sich also Jesus mit einem Hirten, der sich um die Schafe kümmert, die ihm von seinem Vater anvertraut wurden. Gleichzeitig weist er aber auch auf einen wichtigen Unterschied hin. Während ein Schafhirte meistens ein Mietling, also ein bezahlter Knecht ist, ist Jesus, der gute Hirte, immerhin der Sohn seines himmlischen Vaters. Die Schafe, um im Bild zu bleiben, die ihm anvertraut sind, sind letztlich auch seine Schafe. Ihr Wohlergehen liegt ihm so am Herzen, dass er notfalls auch sein eigenes Leben riskiert, um sie in Sicherheit zu bringen. Von einem Mietling kann man so etwas nicht erwarten. Jesus sagt, ich lese ab Vers 11, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Der Hirte ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Ich finde das herrlich, wie Jesus hier ein Bild gebraucht, um uns die besondere Beziehung zwischen ihm, dem Hirten, und uns, den Schafen, deutlich zu machen. Doch dann zeigt sich, während er noch am Erzählen ist, dass dieses Bild nicht ausreicht, um das tatsächliche Verhältnis zwischen Jesus und uns zu beschreiben. Denn kein gewöhnlicher Hirte, der für Geld die Schafe seines Herrn hütet, würde sein Leben für diese Schafe riskieren. Jesus aber tut es, weil er sich mit dem Besitzer der Schafe, nämlich seinem himmlischen Vater, eng verbunden fühlt und weil die Schafe auch seine Schafe sind. Wenn Jesus mit Menschen ins Gespräch kam oder zu ihnen predigte, hat er geistliche Vorgänge und Gegebenheiten oft mit dem verglichen, was die Leute bereits aus ihrem Alltag kannten. Doch im Grunde reichen alle Gleichnisse, Bilder und Allegorien nicht aus, um auf perfekte Weise das zu beschreiben, was wir als Menschen mit unserem Verstand ohnehin nicht erfassen können. Das ist letztlich der Grund dafür, warum sich Jesus in unserem Bibeltext mal mit einem Hirten und mal mit einer Tür vergleicht und warum er an anderer Stelle sogar mit einem Schaf verglichen wird, das zur Schlachtbank geführt wird. Auf eine wichtige Sache in den Versen 14 und 15 möchte ich Sie noch ausdrücklich hinweisen. Jesus sagt, ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Jesus kennen, darauf kommt es an. Im ganzen Bibeltext taucht dieser Gedanke mehrmals auf. Und in gewisser Weise habe ich das auch in meinem Leben verinnerlicht. Vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, dass ich im Rahmen dieser Sendereihe hin und wieder auf Meinungsunterschiede hinweise, die es in Bezug auf wichtige Bibelstellen gibt. Ob es um die Bedeutung der Taufe oder des Abendmahls geht oder um die richtige Reihenfolge bei den endzeitlichen Ereignissen. Über alles das kann man trefflich streiten, ohne zu einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen. Deshalb sehe ich es nicht als vordringliche Aufgabe an, meine eigene Position mit Zähnen und Klauen zu verteidigen. Viel wichtiger ist es, dass wir Jesus kennen und auf seine Stimme hören. Und mein Wunsch ist es, dass noch viele Menschen ihn kennenlernen. Zurück zu unserem Bibeltext, Vers 16. Jesus sagt, »Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen.« Und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde sein und ein Hirte werden. Hier taucht nun wieder der Schafstall auf, der bereits im allerersten Vers erwähnt wurde. Da hatte Jesus gesagt, dass er nicht widerrechtlich in den Schafstall, sprich in das Volk Israel, eingedrungen ist. Denn die Propheten des Alten Testaments haben ihn als den Messias Israels angekündigt. Nun, in Vers 16, werden von Jesus Schafe erwähnt, die nicht aus diesem Stall kommen, aber trotzdem auf seine Stimme hören werden. Bitte überlegen Sie sich mal, wie diese Ankündigung in den Ohren der Pharisäer und der anderen religiösen Führer der Juden geklungen haben muss. Eine Provokation sondergleichen. Zumal die Schafe aus dem Hause Israel mit den übrigen Schafen zu einer Herde zusammengeführt werden sollen. Für einen Juden war das undenkbar, denn wer sich nicht zum Judentum bekannte, war in ihren Augen ein Heide. Weiter ab Vers 17. Jesus sagt, »Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, dass ich's wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen, und habe Macht, es wieder zu nehmen. Das Gebot habe ich empfangen von meinem Vater.« Das Leben lassen, es also loslassen und es wieder nehmen, damit kündigt Jesus seinen Tod und seine Auferstehung an. Beides wird in völligem Einverständnis mit seinem himmlischen Vater geschehen. Menschlicher Hass und die Tötungspläne einiger Leute werden dabei keine entscheidende Rolle spielen. Jesus lässt sich das Heft des Handelns nicht aus der Hand nehmen. Das zeigt allein schon die Tatsache, dass die religiösen Führer des Volkes ihn nicht während des Passafestes töten wollten, um einen Aufruhr im Volk zu vermeiden. Doch, wie wir noch sehen werden, Gottes Zeitplan sah etwas anderes vor. Wenn man die Evangelien sorgfältig liest, wird einem auch bewusst werden, dass eigentlich die römische Regierung, das Volk Israel und Sie und ich unter Anklage standen bzw. stehen. Der Grund? Alle haben gegen Gott gesündigt, nur Jesus nicht. Doch freiwillig ist er bereit gewesen, den Platz auf der Anklagebank mit uns zu tauschen. Im Hebräerbrief heißt es deshalb: Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete. Wieder zurück zu unserem Bibeltext. Ich lese weiter ab Vers 19. Jetzt rücken diejenigen in den Mittelpunkt, die sich die Sache mit dem guten Hirten und mit dem Schafen aus einem anderen Stall anhören mussten, nämlich die religiösen Persönlichkeiten, die im vorangegangenen Kapitel von Jesus als geistlich blind bezeichnet wurden. Da entstand abermals Zwietracht unter den Juden wegen dieser Worte. Viele unter ihnen sprachen: Er hat einen bösen Geist und ist von Sinnen, was hört ihr ihm zu? Andere sprachen: Das sind nicht Worte eines Besessenen. Kann denn ein böser Geist die Augen der Blinden auftun? Dieser letzte Satz, diese Frage, bezieht sich auf die Heilung des Blindgeborenen, von der im 9. Kapitel des Johannesevangeliums berichtet wurde. Schon da war es zu Meinungsverschiedenheiten gekommen. Die einen meinten, Jesus könne nicht in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes gehandelt haben, weil er den Blinden an einem Sabbat heilte. Andere wiederum meinten, dass nur jemand, der mit Gott in Verbindung steht, ein solches Wunder vollbringen könne. Um genau diese Tatsache geht es nun auch im folgenden Abschnitt unseres Bibeltextes. Die Zeitangabe am Anfang von Vers 22 legt allerdings den Schluss nahe, dass zwischen der Rede Jesu über den guten Hirten und dem nachfolgenden Streitgespräch etwa 2 Monate vergangen sein dürften. Wie wir vorhin gesehen haben, bezieht sich die Rede vom guten Hirten direkt auf die Heilung eines Blindgeborenen. Die wiederum hat nach dem Laubhüttenfest stattgefunden, zu dem Jesus extra nach Jerusalem gekommen war. Nun heißt es in Vers 22, es war damals das Fest der Tempelweihe in Jerusalem und es war Winter. Das Laubhüttenfest dürfte Ende Oktober stattgefunden haben, das Fest der Tempelweihe Ende Dezember. Damit wurde jedes Jahr an die Neueinweihung des Tempels durch Judas Makkabäus im Jahr 165 vor Christus erinnert. Er hatte den Tempel aus der Gewalt des Seleukidenkönigs Antiochos Epiphanes befreit. Die Anmerkung in Vers 22, und es war Winter, hat für mich übrigens einen ganz eigenartigen Unterton. Fast so, als ob zwischen Jesus und den Israeliten ab nun Winter herrschen würde. Das Johannesevangelium berichtet fortan praktisch nur noch von Ereignissen, die von Jesus und von Menschen handeln, die ihm nachfolgen. Öffentliche Aufrufe, Buße zu tun und sich Gott zuzuwenden, gibt es nicht mehr. Es scheint fast so, als ob für Jesus, bildlich gesprochen, die Zeit der Ernte zu Ende gegangen sei. Beim Fest der Tempelweihe kommt es noch zu einem abschließenden Wortgefecht, doch dann ist endgültig Schluss. Schätzungsweise 4 Monate bleiben Jesus noch, bis er am Kreuz sterben wird. In dieser Zeit zieht er sich mehr oder weniger zurück, um für die schwerste Stunde seines Lebens innerlich bereit zu sein. Ab Vers 23 wird berichtet: Und Jesus ging umher im Tempel in der Halle Salomos. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm: Wie lange hältst du uns im Ungewissen? Bist du der Christus, so sage es frei heraus. Die Säulenhalle am Tempel, die hier genannt wird, war auch für Menschen zugänglich, die nicht zum jüdischen Volk gehörten. Das heißt, Jesus ging nicht in den Tempel hinein, sondern hielt sich dort auf, wo man auch Heiden antreffen konnte. Wieder denke ich an die Bemerkung aus Vers 22, und es war Winter. Das passt irgendwie zu der Frage jener religiösen Männer, die ihn zum wiederholten Male bedrängen und wissen wollen: Bist du der Christus? Oder, um es mit dem hebräischen Ausdruck zu sagen, bist du der Messias. Diejenigen, die bereit waren, sich von Gott im geistlichen Sinn die Augen öffnen zu lassen, die wussten längst die richtige Antwort darauf. Sie werden sich vielleicht erinnern, dass Andreas zu seinem Bruder sagte, wir haben den Messias gefunden. Nathanael erkannte, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Auch die Samariterin begriff, wer er war, und viele Männer aus Samarien sagten zu ihr, von nun an glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, sondern wir haben selber gehört und erkannt, dieser ist wahrlich der Welt Heiland. Auch der von seiner Blindheit Geheilte glaubte und betete Jesus an. Doch ausgerechnet die religiösen Führer, die sich bestens in den Schriften des Alten Testaments auskannten, waren wie mit Blindheit geschlagen und wollten von Jesus wissen, bist du der Christus? Bist du derjenige, den Gott zu uns gesandt hat? Das Tragische ist, obwohl sich Jesus ihnen gegenüber längst offenbart hatte, wollten und konnten sie es einfach nicht glauben. Ich lese weiter ab Vers 25. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt, und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue in meines Vaters Namen, die zeugen von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Dass Jesus der angekündigte Messias ist, war im Grunde nicht abzustreiten. Er hat Wunder vollbracht wie kein anderer vor ihm. Johannes der Täufer hat sich öffentlich zu ihm bekannt. Niemand konnte Jesus auch nur eine Sünde nachweisen. Er wurde als Nachkomme Davids und zugleich als Sohn einer Jungfrau geboren, wie von den Propheten angekündigt. An Hinweisen darauf, dass er der Sohn Gottes und der Messias, der Christus oder der Erlöser ist, daran mangelte es wirklich nicht. Das Problem war, dass die religiösen Führer des Volkes einfach nicht zu seinen Schafen gehören wollten und deshalb auch nicht seiner Stimme folgten. Dieser traurigen Tatsache setzt Jesus ab Vers 27 jedoch etwas Positives entgegen. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Diese Bibelverse veranlassen viele Christen ängstlich zu fragen, kann ich mich denn wirklich darauf verlassen, dass mich niemand aus der Hand des himmlischen Vaters beziehungsweise aus der Hand Jesu reißen kann? Es geht also um die sogenannte Heilsgewissheit. Ich kann nicht anders als Antwort darauf die Worte Jesu zu wiederholen. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Sicherlich gibt es Schafe, die sich mal verirren und versehentlich in einem Schweinestall landen. Aber so viel ich weiß, halten Schafe es dort nicht lange aus und kehren in den Schafstall zurück. Und wenn Menschen behaupten, Christen zu sein und sich dennoch nicht um das scheren, was Jesus von ihnen will, dann sind sie meines Erachtens keine Schafe, die Jesus, sondern einem anderen Herrn gehören. Aber das merkt man ihnen normalerweise auch an, weil sie eben nicht auf die Stimme des guten Hirten hören, sondern das machen, was sie wollen. Hin und wieder geben mir kritische Zeitgenossen zu verstehen, dass sie es für ziemlich vermessen halten, sich seines eigenen Heils gewiss zu sein. Tatsächlich wäre es vermessen, wenn ich aufgrund meiner eigenen Einschätzung zu dieser Gewissheit käme. So ist es aber nicht, sondern Jesus, dem ich vorbehaltlos vertrauen kann, er gibt mir diese Zusage. Die religiösen Führer der Israeliten, die Jesus draußen am Tempel in der Halle Salomos fast schon in eine Art Kreuzverhör nehmen, sie stören sich vermutlich am meisten über die letzte Bemerkung aus Vers 30. Dort wird Jesus mit den Worten zitiert, ich und der Vater sind eins. Dass sich Jesus mit Gott auf eine Stufe stellt, das ist in ihren Augen Gotteslästerung. Weiter ab Vers 31. Da hoben die Juden abermals Steine auf, um ihn zu steinigen. Jesus sprach zu ihnen, Viele gute Werke habe ich euch erzeigt vom Vater. Um welches dieser Werke willen wollt ihr mich steinigen? Die Juden antworteten ihm und sprachen, um eines guten Werkes willen steinigen wir dich nicht, sondern um der Gotteslästerung willen, denn du bist ein Mensch und machst dich selbst zu Gott. Jesus antwortete ihnen, steht nicht geschrieben in eurem Gesetz, nämlich in Psalm 82, ich habe gesagt, ihr seid Götter? Wenn er die Götter nennt, zu denen das Wort Gottes geschah, und die Schrift kann doch nicht gebrochen werden, wie sagt ihr dann zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lästerst Gott, weil ich sage, ich bin Gottes Sohn? Tue ich nicht die Werke meines Vaters, so glaubt mir nicht. Tue ich sie aber, so glaubt doch den Werken, wenn ihr mir nicht glauben wollt, damit ihr erkennt und wisst, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Diese eine Stelle, die Jesus aus Psalm 82 zitiert, mutet auf den ersten Blick ein wenig merkwürdig an. Was steckt dahinter? Nun, fast wie in einer Vision oder in einem Traum, wird Gott in diesem Psalm als jemand dargestellt, der alle anderen Götter wie Knechte behandelt und sie wegen ihres ungerechten Handelns zur Rechenschaft zieht. Und dann sagt er zu ihnen, wohl habe ich gesagt, ihr seid Götter und allzumal Söhne des Höchsten, aber ihr werdet sterben wie Menschen. Die Grundaussage dieses Psalms ist also, Gott ist der wahre Gott, und alle, die meinen, ebenfalls göttliche Ehre beanspruchen zu können, werden von ihm in ihre Schranken verwiesen. An diesen Psalm erinnert Jesus seine Feinde und bekräftigt sogleich, dass das Verhältnis zwischen Gott und ihm, Jesus, ein ganz anderes ist. Er und sein himmlischer Vater sind tatsächlich eins. Das müssten sie doch eigentlich akzeptieren, wenn sie andererseits an Psalm 82 keinen Anstoß nehmen. Weiter in unserem Bibeltext ab Vers 39. Da suchten sie abermals, ihn zu ergreifen, aber er entging ihren Händen. Dann ging er wieder fort auf die andere Seite des Jordans, an den Ort, wo Johannes zuvor getauft hatte, und blieb dort. Und viele kamen zu ihm und sprachen, Johannes hat kein Zeichen getan, aber alles, was Johannes von diesem gesagt hat, das ist wahr. Und es glaubten dort viele an ihn. Jesus die Tür, Jesus der gute Hirte und Jesus der Sohn Gottes. Das waren die Themen im 10. Kapitel des Johannesevangeliums. In der nächsten Sendung erreichen wir Kapitel 11, die Auferweckung des Lazarus. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse. Auf Wiederhören bis zum nächsten Mal und Gottes Segen mit Ihnen.